fass es nicht. Wir sind schon bei Folge 4 von Freischnauze angekommen, dem neuen Medienhuren-Podcast. Und dieses Mal haben meine Wenigkeit Christian und der Christopher.
Hallo!
Einen ganz besonderen Gast, und zwar die erste Hure der Welt. Die Urhure.
Das Hurengestein.
Das Uhrengestein von die Medienhuren, nämlich Viktor Gesundheit, Grischka.
Guten Tag. Ja, ich bin mal wieder da. Ist das schön? Ich freue mich.
Das wird sich noch zeigen.
Die Wand der Hure ist zurückgekehrt.
Nein, schön, dass du da bist. Und das ist, also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht bis jetzt. Das ist immer recht fluffig von der Hand gegangen. Um es nochmal allen, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, zu erklären. Jeder von uns hat einen Begriff vorbereitet. Keiner der anderen kennt den Begriff, und wir werden nacheinander eben diesen Begriff nennen und müssen uns dann 20 Minuten darüber unterhalten, egal ob das ein leichtes Thema wird für uns oder ein schweres. Wir hatten ja bei Michael Speyer, der nannte Masters of the Universe, und das war für uns so gar nichts. Viktor, ich wusste es, wäre da zu Hause gewesen.
Natürlich, Masters of the Universe, großartig.
Ja, ne? Letztes Mal beim Bernd Egger, dem Arnie-Synchronsprecher, hatten wir das gleiche Problem. Der hatte auch einen Begriff genannt, ich weiß gar nicht mehr, was...
Den Barnum-Effekt.
Ja, genau.
Was?
Und konnte kein Mensch was mit anfangen.
Ja, wir mussten währenddessen auf Wikipedia nachgucken, was es überhaupt geht. Ja. Und er musste es uns erklären. Das waren dann auch 20 Minuten, die
Kaugummi nicht gefüllt
waren. Aber es war eine Herausforderung, das kriegen wir auch dieses Mal gemeinsam.
Aber es war mal was anderes.
Richtig. Wer möchte denn als Erster?
Der Gast.
Ja. Der Gast, oh ja, dann könnt ihr euch auch auf ein Thema freuen. Ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr Plan als ihr beide.
Oh Gott.
Und zwar dachte ich, wir widmen uns einfach einem Genre. Und zwar dem Genre der Videospielverfilmungen. Das ist ja nicht erst seit Uwe Boll ein Thema. Also beschissene Videospielverfilmungen hat es schon vorher gegeben. Und da gibt
definitiv.
Okay. Wir reden über Videospielverfilmungen. Ich starte dann mal den Counter. So, 20 Minuten ab jetzt.
Wunderbar. Ja, wer von euch möchte mal was dazu sagen? Ich meine, ich weiß ja, was ich dazu sagen möchte.
Also ich kann zumindest dazu sagen, bei Videospielverfilmung, ich war nie der größte Gamer. Deswegen beschränkt sich da mein Fachwissen, was Videogames antrifft, wirklich auf ein Minimum. Videospielverfilmungen, in die bekanntesten habe ich gesehen, aber auch nicht alle.
Ja, also bei mir muss ich sagen, also ich habe 1983 meine erste Konsole gehabt, das war das Atari 2600, bin dann auf den C64 gewechselt, Amiga 500, habe dann bis zur PlayStation 1 tatsächlich eine Pause eingelegt, habe also Nintendo und so nur mal bei Freunden gespielt oder eben Sega, meistens eher Nintendo, weil Donkey Kong Island war das, glaube ich, oder Country?
Country,
genau. Das war der Hit damals, als das neu war.
Nix geht über Donkey Kong 64. Das war das Spiel.
Das habe ich ausgelassen. Und dann bin ich eben, wie gesagt, dann auf die PlayStation, also 1, 2, 3, 4 habe ich alle mitgemacht. Und da ich ja auch großer Filmfan bin und die meisten Computerspielverfilmungen ja irgendwo aus dem Action- oder Horrorbereich kommen, bin ich da dann doch ziemlich zu Hause. Die erste Computerspielverfilmung, die ich glaube ich gesehen habe und die auch so ziemlich die erste war. Ich muss jetzt lügen, was war zuerst? Street Fighter oder war Super Mario Brothers?
Ich glaube Super Mario Brothers.
Es war Super Mario Brothers und das war direkt so der Grundstein für das, was bei vielen Videospielverfilmungen folgen sollte in der Zukunft.
Ja, das hätte ich nämlich sehr unterwältigt zurückgelassen.
Ich weiß, dass ich damals mit meiner damaligen Freundin bei ihr im Bett lag und wir haben uns von dort aus Super Mario Brothers angeguckt. Und oh mein
Gott. Oh, da muss der Sex aber scheiße gewesen sein.
Nee, der Sex war gut, weil wir mussten Frust abbauen.
Ach so.
Nein, sie war an dem Abend, glaube ich, auch, sie war kränkelt an dem Tag. Sie hatte eine Zyste unterm Schneidezahn und sah aus wie ein Hamster. Da musste man behutsam sein. Und da haben wir eben diesen Film geguckt. Und das war so grausig. Ich meine, bei dem Film hatte ja keiner einen Plan gehabt, was sie da überhaupt tun. Ich glaube, die waren doch alle dauerdig.
Nee, ich glaube, die hatten schon...
Das hatte doch Bob Hoskins mal gesagt, dass er und der Leguizamo?
John Luigi.
Dass die beiden ständig besoffen waren und eigentlich am Set auch nur besoffen waren, weil das Skript wohl jeden Tag umgeschrieben wurde und keiner wusste, was er drehen soll.
Aber bei Super Mario Brothers war es zumindest so, also... Ich glaube es zumindest, dass die Macher dahinter und auch die Regisseure, wenn es müsste ein Zwo gewesen sein, die hatten schon ein Konzept, die haben es halt nur voll gegen die Wand gefahren. Aber wirklich mit Anlauf.
Der Film hätte noch nicht mal unabhängig von dem Titel funktioniert. Also selbst wenn es ein x-beliebiger Film gewesen wäre, der wäre einfach scheiße gewesen.
Richtig. Das Ding ist aber auch, wie kommt man auf die Idee, gerade Super Mario Brothers zu einem Film zu machen, dass zwei Schnauzbart tragende italienische dickliche Klempner im Strampelanzug im Film, das kann nicht funktionieren.
Hätte man das Disney aufziehen lassen, so vom Stil her wie Alice im Wunderland oder so, dann hätte das vielleicht funktioniert, aber damals war natürlich keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben.
Ist ja aber auch, dass der Film rein optisch und auch tonal total konträr zu den Spielen ist.
Ja.
Also
das Ding ist, wie gesagt, der Film kam bei uns von Highlight Video, wenn ich mich nicht irre, raus. Und das war eigentlich schon mal ein Zeichen für, oh, der kommt von Highlight Video. Das ist dann meistens eine Enttäuschung
gewesen. Obwohl der Film im Kino ein richtiger Erfolg war. Also da sind ja die Leute massenhaft reingegangen, aber sie wussten ja auch nicht, was kommt.
Ja, klar.
Da hat sich aber hinterher, also an diesen Film möchte sich heute niemand mehr erinnern.
Nee. Da gibt's zumindest, ich habe sie nicht gesehen, aber da soll es eine sehr geile Dokumentation dazu geben, also über die Entstehung des Films und wo auch ein paar Beteiligte zu Wort kommen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber auf jeden Fall, die muss gut sein. Der ist doch jetzt bald auf Netflix oder so, also der Film. Da werde ich mir den nochmal angucken, weil ich habe den vor zig wie viele Jahren gesehen und ich habe irgendwie Lust, mir den nochmal anzugucken.
Aber es zog sich ja weiter. Ich meine, dann kam ja Jean-Claude Van Damme als Streetfighter und Mann, ich meine, ganz ehrlich, Van Damme war damals ja noch ein Kinostar.
Natürlich, das war auch die Zeit, wo er mit John Woo und so viel gedreht hat.
Ja, wo Time Cop vorher war, der ein Riesenhit gewesen ist. Und
dann hatte man Raul Julia, der ganz schwer vom Krebs schon gezeichnet war. Der sah ja wirklich dünn und passte irgendwie in die Rolle natürlich.
Er ist für mich der Einzige in dem Film, der mich überzeugt in der Bösewichtrolle.
Ja, genau. Und dann hat man ja sicher... Und hat dann einen Kinder-Action-Film draus gemacht. Also, und das war auch schon ein ganz großer Fehler, weil Jean-Claude Van Damme war kein Kinderstar im Grunde
genommen. Nein, war er nicht.
Man wollte immer, es stand ja auf jedem Van Damme-Film immer drauf, der beste Film, der härteste Film, der neue Jean-Claude Van Damme. Es stand ja auf jedem drauf, dass er der beste und der härteste Film sei. So, das hast du mal mit Stiel an der Faust gehabt und bei dem hier im Knast das Ding und das ist ja immer wieder gehabt. Und das konnten sie hier nur nicht draufschreiben, weil es war ja kein harter Film.
Naja, ursprünglich sollte der R-rated werden. Also es war der Regisseur, es war ja hier Steven, wie heißt er?
Steven D'Souza.
Genau, der ja irgendwie alles in den 80ern und so an Action verarztet hat. Ja. Und der wollte ursprünglich einen R-rated Film machen und sie haben ihn dann zu quasi eine PG-Verfassung aufgenötigt, weil sie natürlich durch das Game das natürlich massenkompatibel ins Kino bringen wollten.
Ja, aber das Ding ist, der ist ja auch kickelbunt und doof und mein Kylie Minogue kann nun überhaupt nicht schauspielen.
Ja, sie war mehr daran interessiert,
irgendwie auf Jean-Claude rumzureiten, weil er hat auch mit ihr eine Affäre gehabt.
Ja,
und auch die Anzüge, das war also auch alles hochgradig albern und das war auch hochgradig schlecht und und dann kam ja irgendwann, ich weiß nicht, kam Resident Evil dann, aber was kam da?
Gab's da so Wing Commander und so einen Scheiß?
Wing
Commander. Den habe ich nicht gesehen, aber Mortal Kombat gab's auch noch.
Also Mortal Kombat war ja ganz unterhaltsam.
Natürlich, da haben sie ja eigentlich wirklich die Hintergrundstory des Spiels aufgegriffen und haben die auch vernünftig umgesetzt. Klar, ich meine, der Film sah damals schon nicht so nach State of the Art aus.
Nein.
aber da haben die Leute ihren Kampfsport beherrscht, die mitgespielt haben. Es gab eine grobe Story, die so ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht war. Das Ding hat in sich als unterhaltsamer Film funktioniert.
Ja, aber da war eben tatsächlich das Budget war knapp. Er sieht aus wie so ein Canon-Film im Grunde genommen.
Ja.
Die sehen alle aus wie ein Kostüm.
Ja gut, es war ein New Line Cinema-Film. Die waren ja damals auch nicht viel besser, ne?
Nee, die waren noch kleiner.
Ja, ja.
Nein, das muss ich sagen, der war okay. Also das ist sicherlich auch kein Film, wo ich heute sage, oh, das braucht die Menschen. Was ist bei den meisten Comic-Verfilmungen leider so?
Ja, aber bei Mortal Kombat, der hat ja auch heute immer noch so einen Guilty-Pleasure-Status. Also so schlecht kommt der ja nicht weg.
Ja, aber hier Wing Commander mit Freddie Prinze Jr. war auch eine echte Gurke.
Ja,
ich weiß, dass ich den ausgemacht habe. Und das war zu einer Zeit, als man sich Filme teuer aus der Videothek geliehen hat.
Was ist denn eigentlich aus Freddie Prinze Jr. geworden?
Der schauspielert nicht mehr, soweit ich weiß.
Okay.
der hatte zuletzt, war der bei 24 in einer Staffel groß dabei, an der Seite von Kiefer Sutherland. Und die beiden haben sich, also der Prince Junior hat sich ständig über Sutherland aufgeregt.
Der bumst doch die Sarah Michelle Gellar, oder?
Immer noch.
Ich glaube ihm.
War das nicht Ryan Phillip? Ich weiß es nicht.
Nee, Ryan Phillip
Ryan Phillip hat sie im Film gebumst. Also,
ja.
Stimmt, das verwechsel ich
immer. Ich meine, die wären noch liiert, ja.
Aber wie gesagt, er hat sich ständig über Sutherland aufgeregt. Der hat das gar nicht so richtig wohl verstanden. Und das war dann wohl auch nicht so bekömmlich für seine Karriere, dass er sich mit dem Star der Serie immer wieder.
Ja, nur weil...
Der hat selbst keine Karriere mehr.
Ja, der hat halt in zwei guten Teenager-Filmen mitgespielt und hat sich für den King gehalten. Das war das Problem.
Naja, welche Filme meinst du?
Ich weiß, was du letztes Mal getan hast und eine wie keine wahrscheinlich.
Ja, richtig. Und das waren beides auf ein Teenie-Publikum abgezielte Filme.
Ja.
Also ich habe den vor nicht allzu langer Zeit, habe ich nochmal einen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gesehen. Und ja, der ist auch schlecht gealtert.
Ja, der gehört zu diesen Teenie-Slashern, die so mit in dieser PG-Ära der Slasher rausgekommen sind.
Ja, der ist sehr harmlos.
Ja,
ne?
Ja.
Die Fortsetzung ist ja wesentlich härter gewesen.
Die ist auch noch schlechter wie der erste.
Die ist schlechter, aber die ist unterhaltsam. Also die ist unterhaltsam schlecht, weil da passiert viel. Aber da hat Freddie Prinze Jr. ja nur einen kleinen Part gekriegt. So, da ist er ja über weite Strecken im Film gar nicht vorhanden. Und aber der war okay. Und ansonsten hat er noch gemacht diesen einen... Also er hat auch diese ganzen Romantik-Dinger gemacht und einer war noch ganz gut. Aber ich komme ums Verrecken nicht auf den Titel. Das war so eine Hitchcock-Hommage.
Ja, ich komme aber auch nicht drauf. Aber gut, mehr als drei gute Filme hat er in seiner Karriere nicht hingelegt. Und also Wing Commander war keiner davon.
Nein, Wing Commander war keiner. Und ich weiß nicht, kam dann Resident Evil oder verpasse ich
es? Resident Evil kam dann.
Kam danach, ja.
War ja so 2000, 2001, wenn ich mich erinnere.
Resident Evil hat von Anfang an ein Problem, Bernd Eichinger.
Ja, genau.
Aber das ist das Problem. Ja,
Bernd Eichinger hat viel Leid in die Welt gebracht.
Ja. Also ich meine, Bernd Eichinger kannst du für deutsche Produktionen super. Aber lass ihn nicht in Hollywood rumfingern. Nein, hat nie funktioniert, wird auch nie funktionieren.
Ja. Also bevor der Shitstorm losgeht, als ich sagte, er ist Gott sei Dank tot, meinte ich das für die Filmwelt eher und nicht persönlich. Natürlich ist es nicht schön, wenn jemand tot ist. Aber Bernd Eichinger werde ich als Produzent nicht wirklich vermissen. Ich war nie ein Fan von Unendliche Geschichte und den meisten Sachen, die er gemacht hat.
Ja, aber der Unendliche Geschichte war noch solide. Er war zumindest solide. So.
Ja, das war noch okay. Das
ist auch ein Film, auf den die Deutschen sehr stolz sind und so. Ja. Aber eben, also dieses Ding, er hat ja Resident Evil schon mal damit versaut, dass er gesagt hat, also da darf kein Blut rein.
Ja. So. Und dann haben wir einen Film, der mit den Spielen mal so nur am Rande ganz wenig zu tun hat.
Eigentlich fast gar nicht. Ganze unterirdische Labor in diesem das sieht ja auch noch nicht mal aus wie ein Herrenhaus, wo die drin sind. Also wir sind ganz kurz drin.
Und wer ist Alice? Wer zur Hölle ist Alice? Weißt du so?
Ja, what the fuck ist Alice?
Und dann haben wir noch Heike Makatsch als Zombie da rumschleichen.
Ja, die mussten sie wenigstens nicht schminken.
Ja, stimmt. Die sieht immer aus.
Ne? Und ihr Schauspiel musste sie auch nicht ändern als Zombie.
Und das Problem ist, das zog sich dann durch die Reihe. Gut, der zweite Film, der war ans dritte Spiel ein bisschen angelehnt,
eigentlich den dritten von Mr. Highlander am unterhaltsamsten, weil das auch der erste war, der plötzlich Blut hat.
Ja, der dritte war auch okay, der fühlte sich so wenigstens nach Horror an und dann ab Teil 4 haben sie angefangen in Slow Motion zu drehen, weil die Drehbücher zu kurz waren.
Es ist ja alles nur stylischer Kram, es ist ja auch nie auch nur eine Sekunde unheimlich. Also Resident Evil ist ein ganz komisches Phänomen, die funktionieren als Trash-Filme, aber als Horrorfilme nicht die Bohne und als Computerspielverfilmung schon gar nicht.
Funktionieren die späteren Filme auch als Trash? Weil ich habe irgendwie nach zwei oder drei habe ich nicht mehr weitergeguckt.
Die funktionieren noch nicht mal als Trash.
Also den vierten kann man sich in 3D angucken. Da ist er ganz geil, weil der hat ein unglaublich gutes 3D. Witzigerweise der fünfte nachher nicht mehr. Aber der vierte hat ein unglaublich gutes 3D und unterstützt diese völlig abstruse Atmosphäre, wenn sie nachher in diese Eislandschaft, obwohl die Erde ja im Film davor noch eine Wüste war, ist sie dann ja in der Eislandschaft unterwegs. Und der hat ein paar ganz atmosphärische Aufnahmen, aber an sich ist die ganz alles, was sie da machen. Und wenn dann hier der Typ aus Prison Break kommt, der in der Zelle sitzt und sagt, ich kenne den Weg hier raus, ich so, oh mein Gott, echt?
Ja, aber der sechste soll auch ganz grausam sein.
Ja, der ist auch ganz furchtbar. Also die wurden dann richtig schlecht. Nachher 5 ist total albern und 6 ist dann auch ganz furchtbar und auch ganz furchtbar langweilig irgendwie.
Aber wir bekommen ja auch ein Remake.
Ja, ja. Als Serie, oder?
Als Serie und als Kino-Reboot. Ich hoffe auf Netflix, weil die ersten Infos über die Serie scheinen sich näher an den Spielen zu orientieren.
Ich gehe von Netflix aus. Ja. Ich glaube, das wurde auch gemunkelt damals.
Aber ja, haben wir überhaupt jetzt schon eine gute Videospielverfilmung erwähnt?
Nein, aber ich dachte... Silent Hill.
Bitte?
Ich finde Silent Hill, der erste.
Der ist gut, ja.
Der ist gut. Eine wirklich gute, gelungene und die Atmosphäre wirklich treffende Computerspielverfilmung. Der hat mir damals ultra gut gefallen. Umso enttäuschter war ich allerdings beim zweiten Teil.
Ja, der hat im Prinzip nur den ersten kopiert, aber in schlecht.
Da soll ja aber noch ein dritter Teil kommen. Also,
glaube ich nicht.
Der Regisseur hat letztens mal.
Ja, aber ich sag mal so, Konami hat seit Jahren kein Silent Hill Spiel mehr rausgebracht. Jetzt noch einen dritten Film hinterher schieben. Für wen?
Ja,
das ist genau die Frage. Das
finde ich bin ich auch nicht die Zielgruppe für.
Aber der erste, den kann man auch für sich stehen lassen. Der hat ein großartiges, böses Ende, ohne es jetzt hier zu spoilern. Also ich mochte den ersten wirklich gerne und ich finde die Atmosphäre toll. Es gibt natürlich auch da Neider, die sagen, das ist aber im Spiel anders gewesen.
Natürlich.
Und das war anders, aber das sind relative Kleinigkeiten.
Ja, aber komm, ein Spiel muss als Spiel funktionieren, ein Film muss als Film funktionieren.
Richtig. Das ist nämlich der Punkt, den viele dieser Leute, die diese Videospielverfilmung kritisieren, vergessen. Wenn du kannst keine 1:1 Videospielverfilmung machen, weil dann kriegt der normale Zuschauer gar nicht mit, was da passiert. Und dann floppt das Ding im Kino. Ein Film funktioniert dann, wenn er für die breite Masse geeignet ist.
Aber wir reden jetzt schon ein bisschen über Videospielverfilmung, wir müssen über Uwe reden. Du kannst nicht über Videospielverfilmung reden und Uwe nicht erwähnen.
Ja, aber Uwe hat das ja schon mal gesagt, er hat es nur für die Kohle gemacht, weil er wusste, Videospielverfilmungen bringen Kohle ein.
Ja.
Also die sind alle, auch wenn er es leugnet, dass es schlechte Filme sind, es sind schlechte Filme, aber also zumindest House of the Dead, so doof er ist und so nervig diese auch noch zensierten Computerspieleinblendungen sind, hat der hat Tempo.
Der hat Spaß gemacht, weil er Trash ist.
Und er hat Jürgen Proch nur als Captain Kirk.
Der sich dann nachher geil mit der Zigarre eine Stange Dynamit anzündet. Das ist so ein Film, der ist so doof, dass der einfach wieder geil ist, weißt du?
Ja, den habe ich auch noch als ganz lustig in Erinnerung. Aber der Rest, also, ich mag ja Uwe Boll total gern. Ich höre mir alles an in jedem Podcast, nehme den auf. Ich finde den unfassbar unterhaltsam.
Hörst du deine Audiokommentare?
Aber so oft er das auch sagen mag, nur weil er irgendwie mit großen Namen gedreht hat, sind die Filme halt auch nicht gut.
Ja, ich meine, ganz ehrlich.
Also, vergisst er ganz gerne.
Denk mir mal an Alone in the Dark mit Christian Slater. Ja? Also der hätte ja noch, der hätte noch nicht mal als eigenständiger Film funktioniert, weil ich kenne die Spiele. Der hat die Story aus den Spielen zwar genommen, aber hat die dann so auseinandergepflückt, dass alles keinen Sinn mehr ergibt.
Es war vor allen Dingen langweilig.
Dann hatten wir Far Cry mit Till Schweiger.
Das ist auch Müll.
Da hat mir aber Ralf Möller gefallen in dem Film.
Ja.
Ja. Und Udo Kier natürlich. Auch geil in dem Film.
Also, das Ding ist, das Far Cry ist wieder so ein Ding, der macht schon wieder Spaß, weil er so schlecht ist.
Natürlich.
Weil er aber auch Tempo hat.
Ja,
Blood Rain ist doch auch Kacke.
Blood Rain ist auch... Aber der erste macht noch Spaß, finde ich. So den ersten kann man gucken.
Und der erste hat noch Ittenbach-Effekte.
Ja. Was hatten wir denn noch? Ich meine, das sind ja jetzt die bekannten. Blood Rain, Alone in the Dark hatten wir. Far Cry haben wir erwähnt. Dann hatte
Postal.
Er noch...
Postal.
Postal fand ich aber gut. Postal hat mir gefallen.
Der ist schräg böse.
Ja, und der ist auch von den Darstellern her super, finde ich.
Ja.
Also ich meine, er hat ja so seine Stammdarsteller gehabt, wie Zach Ward.
Michael Paré und so Leute.
Ja, aber ich finde, Postal funktioniert einfach auch als bitterböse Satire wunderbar.
Ja, tut sie. Ne?
Ich meine, allein wenn Bush und Bin Laden am Ende Hand in Hand über die Wiese rennen und hinten fliegt eine Atombombe hoch, ist einfach großartig.
Aber dann haben wir auch schon die Uwe Boll.
Ja.
Comic-Verfilmung.
Ja, er hat ja Dungeon Siege noch gemacht mit Stefan, oder? Natürlich ist der scheiße.
Also der hatte ein paar gute Kämpfe, finde ich, so die waren recht ordentlich choreografiert teilweise, aber sonst hatte der Film nichts.
Nee, ich finde den Stil, den er in den Videospielverfilmungen an den Tag gibt, wie er so Action auch in Dungeon Siege inszeniert oder in Blood Rain, ich finde das immer furchtbar.
Ja, es sieht halt immer nach Billigproduktion
aus. Ja, es sind, ja.
Ich möchte einen Film erwähnen, der keine direkte Computerspielverfilmung ist und der eigentlich mit einem Hauptdarsteller ist, wo mir teilweise die Fußnägel hochrollen. Aber ich mag den Film.
Ja.
Und ich rede von Pixels.
Ja, okay. Pixels fand ich sehr unterhaltsam.
Ja, tatsächlich, ja. Der ist sehr
unterschiedlich. Ich finde den ganz furchtbar.
Ich mein, klar, das Ende ist vorhersehbar ab einem gewissen Punkt.
Das weiß, ja.
Ne?
Kevin James als US-Präsident ist natürlich auch schon eine Lachnummer, aber es ist okay, weil es ist dieser typische Adam Sandler-Film, aber er ist Gott sei Dank von Chris Columbus inszeniert worden.
Das ist Familienunterhaltung.
Das einzig Gute an Pixels sind die Effekte, die ganzen...
Die Effekte sind geil.
Die Bit-Effekte und so, und der Kurzfilm dazu ist schon geil. Also der dem Film zugrunde liegt. Und ich finde das von kurzem, ich fand das eine mega Idee und ich finde es aber ganz furchtbar, was Adam Sandler und seine Wix-Brüder daraus gemacht haben. Du siehst doch Adam Sandler in dem Film an, dass er auch gar keinen Bock hat. Du siehst ganz oft, dass er für Szenen gedoubelt wurde und dass er da nur das Nötigste gemacht hat. Also ganz, ich finde den Film fassbar nervig. Nee, ich spiele auch in dem Film so ein richtiges Oberarschloch. Ah, nee, Pixels, nein. Furchtbar. Okay,
das gehen die Geschmäcker auseinander, aber egal.
Ja.
Was gibt's denn noch? Fällt euch noch was
ein? Doom zum Beispiel.
Ach ja, Doom, oh Gott.
Also, aber Doom war so ein Beispiel, der hat mit dem Spiel gar nichts zu tun eigentlich. Nö. Also gut, er spielt irgendwie auf dem Mars in einer Raumstation. Ja. Okay. Das kommt aus dem Spiel, aber Dämonen, Hölle und so haben sie völlig außen vor gelassen. Da sind es wieder Experimente und Monster. Aber der Film, der besteht ja nur aus Action. Und deswegen funktioniert der.
Die ist schön hart. Da hätte sich aber tatsächlich diese Ego-Perspektiven-Nummer sparen können im Film.
Entweder hätten sie den ganzen Film aus der Perspektive machen sollen oder gar nicht.
Ja, das haben sie sich damals noch nicht getraut. Das hat ja erst der
Russe. Ich meine, da haben wir ja diesen, wie heißt der, Andrei Batkowiak. Der hat ja auch zum Beispiel Street Fighter The Legend of Chun-Li verbrochen. mit Chris Klein als Ermittler.
Das war ein toller Cast.
Der sah immer noch aus wie ein American Pie, nur mit längeren Haaren.
Hat der Regisseur nicht auch irgendwas mit Steven Seagal verbrochen?
Der hat so einiges verbrochen. Also der hat ja auch den neuen Doom-Film jetzt, glaube ich, verbrochen und der soll auch
scheiße sein. Ach du Gott.
Das war nichts. Aber hier, Legend of Chun-Li fällt mir rein, weil wir ja über Street Fighter sprachen. Also wer glaubt, Street Fighter von 93 wäre scheiße und hätte nichts mit dem Material zu tun, was aus den Spielen kommt, der hat Legend of Chun-Li nicht gesehen. Das soll eine Vorgeschichte sein über den Charakter Chun-Li, die Chinesin, die kennt alle, die so schnell treten kann und so.
Ja.
Und es geht im Prinzip darum, ihr Vater wurde entführt von Bison. Okay, das kommt im Spiel auch so vor, das stimmt noch. Aber jetzt haben wir Bison in dem Film. Bison wird gespielt von Neil McDonough. Der ist weiß und blond.
Okay. Wer ist das denn?
Der hat zum Beispiel in Desperate Housewives mitgespielt. Der hat.
Der ist ja völlig wurscht.
Ne? Also, das ist so ein 1,70 Meter Typ, Mitte 40, blondes Haar und weiß.
Okay.
Also passt so gar nicht. Aber komm auf den Punkt, weil das Thema ist eigentlich
durch. Ja, okay. Dann haben wir Michael Clark Duncan als Balrog, den Boxer. Das geht noch gerade durch. Ja. Und der Hammer ist, wir haben, wie heißt die? Christine Kreuk als Chun-Li. Ist ja eine halb Holländerin, halb Amerikanerin, glaube ich, mit asiatischen Wurzeln.
Klingt passend besetzt.
Und das Schöne ist, es kann keiner von denen kämpfen, das sieht man. Es wurden die ganze Zeit so Drahtseil-Fights inszeniert wie in Matrix. Das sieht total lächerlich aus. Und nach 90 Minuten denkt man sich, als Canon-B-Action-Film in den 80ern hätte das funktioniert. Aber für einen Street-Fighter-Film absolute Nullnummer. Kann ich jedem nur empfehlen, die DVD gibt's für 1 Euro. Also.
Na. Alles klar. Ja, das haben wir ja gut gefühlt. Da hätten wir 5 Minuten mehr machen können.
Wir haben aber echt nur Scheißfilme gefunden. Also bis auf Silent Hill eigentlich.
Ja, aber es ist ja auch, ich finde, es ist auch leider so.
Noch. Wir hoffen mal, dass die nächste Generation der Videospielverfilmungen dann, obwohl es gibt ja nur noch Ego-Shooter mittlerweile, was soll man da noch verfilmen?
Tech-Man.
Ja.
Aber hatten wir aber Pixels.
Gut. Ja.
Ja, Herr Feldmann.
Also ich habe mir als zweiten Begriff ausgesucht Comedy-Serien. Also nicht zwingend Sitcoms oder sondern Comedy-Serien allgemein.
Okay. Ja. Zeit läuft.
Was sind denn so eure Lieblings-Comedy-Serien? Habt ihr welche?
Ja, definitiv.
Ja, eindeutig.
Also wo ich jetzt mal von der üblichen Sitcom direkt ein bisschen abweichen möchte, weil da könnte ich dir 80 Serien nennen, die ich toll finde. Ich finde zum Beispiel, wenn man Comedy mit anderen Genres verbindet, finde ich das immer toll. Und da fällt mir Psych ein. Psych ist eine großartige Krimiserie. Ich weiß nicht, ob die einer von euch mal gesehen hat.
Ja, ich kenne die. Also ich habe die nie groß jetzt verfolgt im Gänze, aber ich weiß nur, was du meinst.
Was du redest, ich habe es aber nie gesehen.
Da habst du echt was verpasst, da habt ihr beide was verpasst, denn Psych kann man sich vorstellen, ja, es geht um Ermittler, die für die Polizei arbeiten, und einer von ihnen ist Hellseher. Aber es wird die ganze Serie nicht klar, ob der wirklich Hellsehen kann oder ob der die Leute von vorne bis hinten verarscht. Auf jeden Fall rutschen die auch meist in so Mordfälle rein irgendwie. Ne, dadurch, dass er durch seine Gabe irgendwas sieht, irgendwelche kleinen Details entdeckt oder mal irgendwo eine Leiche findet unter einem Bett oder so, während er eigentlich wegen einem anderen Auftrag an irgendeinem Ort ist. Der wird halt gespielt, das ist Sean Spencer, gespielt von James Roday. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt.
Oh, der Schauspieler, also der Name sagt mir jetzt nicht viel.
Nee, da muss ich auch gestehen.
Ja gut, ich sag mal, wofür muss man ihn kennen? Ja, Psych war eigentlich schon so der größte Erfolg von ihm.
Okay. Daher, ja, deswegen kenne ich ihn auch nicht.
Und er hat, also, er hat sonst meist in irgendwelchen Serien und Filmen in Nebenrollen mitgespielt. Auch jetzt nichts Besonderes. Das waren Filme wie Bierfest und so.
Oh Gott. Weißt du,
so wirklich so Krams. Aber in der Serie hat er halt bewiesen, dass er wirklich schauspielern kann. Und die lief auch, ich glaube, 8 Seasons lang.
Wollte gerade sagen, die lief lange, meiner Meinung nach.
Und dann gab es zum Abschluss ein Jahr später noch einen Film. Und jetzt drehen sie 2020, kommt jetzt wieder ein zweiter Film davon. Also es wird immer noch weiterverfolgt.
Ach ja.
Und im Prinzip ist es ganz klassisch, es gibt so die Cops, die mögen die beiden nicht besonders, weil die sind ja von außerhalb und die klären aber immer die Fälle auf. Das ist also dieser James Roday, dieser Sean zusammen mit seinem Kumpel, das ist ein Schwatter.
Wollte ich gerade sagen, ich hab die beiden vor Augen.
Ja. Und der Schwatte, wie ich so gern sage, der ist halt eher so ein bisschen der vernünftigere Typ und ist nicht immer so mit den unkonventionellen Ermittlungsmethoden einverstanden. Und das ist eigentlich nur ein Mix aus Comedy und Krimi, und dabei werden so klassische Krimiserien auch voll aufs Korn genommen, weil eigentlich die Polizei immer als ein bisschen doof dargestellt wird, die immer ein bisschen hinterher sind, und die beiden klären halt die Fälle auf. Corbin Burnson spielt auch mit, großartig, kennen vielleicht noch einige als den Dentist.
Ja, oder aus den Indianer von Cleveland-Filmen.
Ja, oder das, ja. Der spielt da den Vater von diesem Sean, der früher selbst Polizist war und dann auch immer wieder in die Fälle mit reinrutscht und auch voll gegen diese Ermittlungsmethoden mit Hellsehen und so ist. Da haben wir doch, Maggie Lawson haben wir auch dabei, dürften vielleicht auch einige kennen. Nettes Blondchen.
Mag sein.
Und eigentlich, das ist eine Serie, die hat bei uns wenig Beachtung bekommen in Deutschland, war aber in den USA sehr erfolgreich. Und hier versauerte im Nachmittagsprogramm von ZDF Neo.
Ja, aber die lief, glaube ich, also wie die aktuell war, lief die relativ prominent bei RTL oder Sat.1 oder so irgendwo?
Nee, entweder war es RTL oder ProSieben, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Aber
RTL.
Ich hatte aber immer den Eindruck, in Deutschland hat die Serie kaum jemand beachtet.
Das ist oft so.
Gut, ja, ich muss sagen, zu der Zeit war auch noch Monk aktuell. Monk war ja der Hype überhaupt, ja, Monk, wenn man so ein bisschen...
Monk fand ich auch klasse.
Ne? Aber da war es halt, ja gut, es war auch Krimi mit ein bisschen Comedy, wie Monk halt auch. Und vielleicht ist es deswegen untergegangen. Also ich weiß es nicht.
Was ich, als es neu war und immer gerne geguckt habe, samstags nachmittags auf ProSieben, und ich zeige es gerade meinen Kindern jetzt wieder und sie finden es auch total lustig, ist tatsächlich Malcolm mittendrin.
Ja.
Ist Klassiker.
Ich finde diesen bösen Anarcho-Humor, den sie an den Tag bringen, diese Familie, finde ich absolut lustig und ich finde, es funktioniert immer noch. Hat ja immerhin auch einen Star hervorgebracht, die Serie, weil Bryan Cranston hat es dann ja auch wirklich geschafft, aber dann vor allem dank Breaking Bad natürlich. Ist aber interessant, wenn man es heute guckt und Bryan Cranston guckt, wenn man gerade Breaking Bad gesehen hat, denkt man so, okay.
Haben sie doch auch mal bei Breaking Bad irgendwie so ein, war da, gab's da nicht was mit einem Alternativende, ja, was sie mal als Joke gedreht hatten, ja, ne?
Das Alternative Ende, in dem er plötzlich, Hell plötzlich aufwacht, im Bett,
ja,
neben seiner Frau, und die gesamte Breaking Bad Serie war sein Albtraum.
Ja.
Ja, stimmt, das gab's.
Das ist schade, dass sie das nicht wirklich so ausgestrahlt haben. Das wäre genial gewesen.
Ich glaube, das hätte die Leute ziemlich verstört. Aber
also mich hätte es gefreut. So als Fan von Malcolm mittendrin hätte es mich gefreut am Ende der Serie, ja.
Aber nein. Aber, ja, was?
Also ich muss sagen, ich finde die Serie immer noch total lustig und total kurzweilig. Und es ist ja eine richtige Comedy-Serie. Es hat ja keine eingespielten Lacher.
Nee, nein, das stimmt.
Das ist eine asoziale Familie, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, aber nicht nur das die. Ich meine, der hochbegabte Kumpel, der im Rollstuhl sitzt. Und der mal so reden.
Ja. Ja, genau.
Ist so schön politisch unkorrekt, weil man sich über Behinderte, ja, dermaßen lustig macht in dem Fall.
Er ist behindert, er hat Asthma, er ist schwarz, er ist klein, er ist schmächtig.
Und er ist der Lacher, ja, schlechthin. Allein wenn er irgendwas Wichtiges sagen muss, dann ist das ist total geil. Oder eben der fette Kollege von ihr, der ja bei uns von Andreas Fröhlich synchronisiert wird, der total in Lois verliebt ist und
boah, ja, und das ist so ein schmieriger, ekelhafter
Fettsack.
Ist ein Trottel, ja.
Weil die Oma, ja, die fand ich auch mal gut.
Ja, die Oma ist auch die so böse, die kommt ja erst später zu.
Ja, die.
Ja, also das ist so eine von diesen Comedy-Serien, die ich finde, die hat's auch geschafft, im Gegensatz zu anderen Comedy-Serien von damals, auch heute noch wirklich zu funktionieren. Guck dir heute mal Bill Cosby Show an.
Oh Gott.
Allein der Hintergrund.
Ja, aber apropos so asoziale Familien, ich habe letztens mal wieder so zwei Folgen hier Eine schrecklich nette Familie gesehen.
Kann man das noch?
Das, ja, tatsächlich, es ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Ich finde die Sprüche heute immer noch gut. Also Ed O'Neill ist, ja, also Al Bundy funktioniert heute immer noch. Also zumindest die Sprüche sind ganz gut. Also ich finde Ed O'Neill immer noch klasse, aber es ist eine Serie, die du heute nicht mehr bringen könntest.
Ja, weil sie zu, ja, böse ist. Aber was das betrifft, Ed O'Neill, ich stehe total auf Modern Family.
Ja, aber der Family, ja, ist auch toll.
Na, ich finde, ich habe mit Eine schrecklich nette Familie habe ich ein großes Problem. Die ersten 3-4 Staffeln sind super, bis dann der Weggang von Steve Rhodes kommt als Seriencharakter.
Ja, am Anfang geht er noch.
Und danach rutscht diese Serie, oder war es schon nach der zweiten Staffel, danach rutscht diese Serie einfach nur noch in doofen Verlierer-Slapstick ab. Das hab ich bei der Serie schon immer bemängelt.
Ja, sie wird.
Da fehlt der Biss, und nachher ist Al Bundy nur noch ein Loser. Sein Sohn ist auch ein Loser.
Ja.
Und die Frauen der Familie, die haben immer irgendwie Glück.
Ja.
Mehr oder weniger.
Das einzige Witzige ist nachher der Name Marcy Darcy.
Ja, aber Jefferson ist der nervigste Charakter, den sie in die Serie reinschreiben konnten. Der erfüllt keinen Zweck.
Nee, noch nerviger ist nachher das andere Kind.
7.
Ach ja, stimmt, das gab's ja auch
das,
noch.
Das ist ganz furchtbar.
Ja, das haben wir doch hier Dingens abgenommen. Wie heißt er noch? Bobcat Goldwave haben sie das doch abgenommen.
Stimmt, hatte einen Gastauftritt. Er war die bei einer schrecklichen Familie. Das hat ja irgendwann auch abgenutzt. Dann ab. Ja,
das hat sich ziemlich schnell abgenutzt.
Ja, ich finde, du hast schon recht. So nachdem das Kind reinkam, da war es dann eher rum. Es gab dann noch hinten raus immer noch ein paar ganz gute Folgen. Aber die ersten 5 Staffeln waren die besten.
Ja, die haben einfach das Ding irgendwann totgeritten.
Ja, das haben sie ja mit vielen gemacht. Ja. Big Bang Theory und Co. ist ja auch alles totgelaufen.
Schau dir die Simpsons an, wir sind bei gefühlter Staffel 100 und die sind unerträglich mittlerweile.
Die sind überhaupt nicht mehr lustig.
Ja, das habe ich irgendwann aufgehört, mir anzusehen, die Simpsons.
Die sind halt nur noch doof.
Ja.
Habt ihr The Big Bang Theory verfolgt? Also,
das hat mich nachher echt genervt, weil es zu lang lief.
Ich bin nach 6 oder 7 Staffeln ausgestiegen.
Weil ich fand es von Anfang an ganz grausam.
Nee, ich fand also die Idee mit den Nerds, die eigentlich mit Frauen nicht umgehen können, fand ich total lustig.
Ja, natürlich, das ist auch eine coole Idee. Ich fand aber bei Big Bang Theory hat das auf mich immer so gewirkt, als wäre es von Leuten geschrieben, so wie sie sich Nerds vorstellen. Und natürlich, nicht wie Nerds tatsächlich sind.
Ja, das Problem ist, dass sie aus den Nerds, das größere Problem, finde ich, ist, dass sie aus den Nerds nachher sesshafte Menschen machen.
Gut, ich meine, du musst eine Serie irgendwie zu Ende bringen, ja, natürlich.
Aber nicht über 10 Staffeln.
Nee, ja, also das hätte man in einer Staffel abhandeln können, das ganze Scheißthema. ich finde, das Problem ist auch, danach hat sich ja jeder als Nerd bezeichnet, ja, weil jeder dachte, weil er ein Superman-T-Shirt hat, ist er jetzt ein Nerd.
Ja, das ist das, was mir in der Serie nicht gefällt. Mhm. Da habe ich eher noch Two and a Half Men geguckt, also was ja auch von Chuck Lorre war.
Das hat sich bei mir schnell abgenutzt, ja. Two and a Half Men. Ganz schnell.
Das fand ich sogar, also nicht erst mit Ashton Kutcher scheiße, sondern also mit dem sichtbaren Absturz von Charlie Sheen wurde es auch immer furchtbarer.
Ja, es war im Prinzip so, guck mal, er bumst wieder, er säuft wieder und am Ende ist er fein raus. Und das jede Folge.
Das stimmt. Und Two and a Half Men ist total flach. Das lässt sich ja gar nicht abstreiten. Ich fand's nur zumindest in den ersten Staffeln schön, dass Charlie Sheen so ein bisschen eigentlich sich selbst spielt und die Serie war auf ihn zugeschnitten. Und ich fand ihn im Duo mit John Cryer fand ich gut. Natürlich. Und die Serie und die beiden waren zusammen super und ich sag mal zumindest, auch wenn die Gags flach waren aber die hatten schon immer ein paar ganz gute Sprüche, auch so die Mutter von den beiden und die Haushälterin, das waren schon gute Rollen. Aber dann, ich fand es dann auch spätestens, als man wirklich gesehen hat, dass Charlie Sheen völlig am Ende ist und anscheinend nur noch besoffen und zugekokst war, da fand ich es dann echt schwierig. Und dann, wie er dann aus der Serie rausgeschrieben wurde, hätte man es auch beenden müssen.
Ich meine, warum nicht ab nach Paris? Alles ist gut, keine weitere Staffel. Fertig.
Ja, dann wäre es okay gewesen.
Ne, aber ich meine, was mich gestört hat, war noch nicht mal Ashton Kutcher. Die erste Staffel mit dem Kutcher fand ich okay. Weil der war ein anderer Charakter wie Charlie. Und dann haben die ihn zu Charlie gemacht im Laufe der weiteren Staffeln. Die haben im Prinzip eine Charlie Sheen-Kopie aus ihm gemacht.
Ja, aber es ist aber immer schwierig, wenn du eine Serie hast, die so konzipiert ist, dass sie auf deinen Hauptdarsteller zugeschnitten ist. Die Serie ist ja auf Charlie Sheen zugeschnitten gewesen. Und dann den Hauptdarsteller auszutauschen, eigentlich das Kernelement wegzunehmen und durch irgendwas anderes zu ersetzen, funktioniert selten.
Ja, ich meine, es war die Geld... Ich meine, wie hat Charlie Sheen gesagt, das war der geldgeile Jude. Im Prinzip hatte er gar nicht Unrecht.
Ja, die haben ja damit Geld ohne Ende verdient.
Also das ist nicht rassistisch gemeint, liebe.
Ja, es ist ja eine O-Ton-Aussage von Charlie Sheen.
Aber ich meine, im Prinzip mit der Kernaussage hatte er recht.
Ja.
Ja, das war alles nur, es hat noch Quote gebracht, es hat Geld eingespielt.
Ja, klar. Guck dir mal an, was Charlie Sheen in der Endphase, also kurz bevor er geschmissen wurde, was der an Geld verdient hat. Ich glaube, über 2 Millionen pro Folge.
Für eine Folge mehr gekriegt als manchen Schauspieler für eine Filmrolle, ja.
Ja, Wahnsinn.
Aber ich muss auch nochmal eine Serie loben, die ich total geliebt habe und die eigentlich nur ein Remake ist, einer englischen Serie, nämlich Stromberg.
Ja, das war großartiger Humor. Ja. Das
Stromberg war toll.
Ja? Also Stromberg, Christoph Maria Herbst hat diese Rolle ja wirklich, der hat das ja so gefüllt, aber alle.
Christoph Maria Herbst war eigentlich fast immer großartig.
Aber alle in dieser Serie waren großartig.
Es war aber auch so, man wusste, es ist überzeichnet, aber man hat sich gedacht, ich könnte mir das schon so vorstellen bei mir im Büro.
Ja.
Weil man kennt immer einen, der so ein bisschen ist wie Stromberg.
Ja, das bin ich in dem Fall.
Ja, gut, okay. Ich meine, die Frisur passt ja auch bald dazu.
Aber
Stromberg hatte halt, ich glaube, das ist aber auch Humor, den haben die perfekt adaptiert fürs deutsche Publikum. Ja. Stromberg in der Form, wie wir es haben, jetzt nicht wie The Office zum Beispiel, finde ich nicht so gut wie Stromberg, weil es ist nicht auf den deutschen Humor zugeschnitten. Ne?
Das ist natürlich sehr, sehr logisch, das also, kannst du ja nicht eins zu eins übernehmen.
Sehr genossen, also das habe ich, das könnte ich mir auch jetzt immer, also mal so vereinzelte Folgen gucke ich da jetzt nochmal immer.
Ja.
Das macht immer noch unglaublich Spaß.
Das ist, Aber beim Thema Sitcoms, da fällt mir was ein.
Na?
Mir kam gerade der Gedankengang, wo wir über Remakes und ältere Serien, wenn wir mal ganz weit zurückgehen in die deutsche Fernsehgeschichte, kann man ein Herz und eine Seele als Sitcom bezeichnen?
Als Comedy auf jeden Fall.
Und ich finde, es funktioniert auch heute noch. Also ich gucke das immer wieder gern.
Wobei es ja eigentlich Theaterstücke waren.
Ja, aber die Grundform ist ja Comedy eigentlich. Ja. Es baut ja
auch
auf Spießbürgertum eigentlich. Weil unser Alfred ist ja einer, der weiß alles und nix.
Ich habe meinen Kindern zu Silvester jetzt das erste Mal Ekel Alfred gezeigt. Und die haben sich dann, am Anfang waren sie so nach dem Motto, was ist denn das? Das ist ja langweilig. Doch, dann fanden sie es ziemlich lustig. Also der Silvesterpunsch ist auch.
Ja, gut. Ich meine, klar, ist natürlich auch für Leute, die jetzt vielleicht jünger sind oder auch geschichtlich nicht so interessiert sind, ist es schwierig nachzuvollziehen, weil das ja immer so genau am Politikgeschehen der Zeit war, diese Serie. Und gut, ich kenne mich jetzt ein bisschen da aus, weil ich mich dafür interessiere und mir auch mal so mich auch mit der Vergangenheit unserer Politik beschäftige. Ich kann da immer wieder drüber lachen. Ich auch. Ne, es ist einfach, er ist so ein sympathisches Arschloch. Aber ich das kann ist einfach.
Nur so lange drüber lachen, wie Dieter Krebs dabei war und nicht Helga Feddersen auch.
Gut, das war ja Gott sei Dank nur 3 Folgen, glaube ich.
Die waren aber auch furchtbar.
Und die waren auch nur noch blöd. Das war ja nur noch Slapstick, dann hat er den dort als fette Dampfwalze bezeichnet. Er hat gesagt Arschloch und das war nur noch Beleidigung und Pipi-Kaka-Humor die letzten 3 Folgen. Ja. Und da hat man auch gemerkt, ich glaube, Schubert hatte gar keinen Bock mehr, der spielte auch. Da auch so lustlos, weißt du?
Der hat die Rolle nachher auch gehasst, weil er identifiziert wurde.
Ja, aber ich finde, das ist so eine Serie, die wird oft unter den Tisch gefallen, also die lässt man oft unter den Tisch fallen, aber es ist eine urdeutsche Comedy-Serie, natürlich auch adaptiert aus England, dabei kam ja die Vorlage her.
Ja.
Aber da ist es ähnlich wie bei Stromberg. Man hat es perfekt auf den damaligen deutschen Zeitgeist angepasst.
Ich habe mir das nie gesehen.
Das ist natürlich alt, aber es ist auch recht böse. Aber was ich heute gar nicht mehr gucken kann, was ich früher so direkt nach Feierabend immer geguckt habe, war King of Queens.
das hat sich totgeritten, ganz schnell. Also ich habe die Serie von Anfang bis Ende geschaut. Ich fand sie
auch.
Und diese ständigen Wiederholungen. Nein, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr drüber lachen.
Nein, sie
haben also das Problem. Das Problem bei King of Queens ist, das kannst du nur in dosierten Mengen genießen. Also King of Queens ist immer dann gut, wenn sie so gewisse Sachen aus dem Leben greifen, das so ein bisschen natürlich auf 11 gedreht. King of Queens wird dann immer nervig, wenn sie es maßlos übertreiben, wenn auch Kevin James maßlos übertreibt.
Also ich fand's erträglich, wenn es so Episoden waren, wie wo sie schwanger wird und das Kind verliert. Das sind super Episoden, weil die funktionieren.
Ja, das stimmt.
Weil die sind auch nicht ganz so doof. Und was immer ging, ist, wenn natürlich Jerry Stiller ins Bild kam. Der hat die Serie getragen, meiner Meinung nach. Der hat die Serie getragen in ganz
vielen
Dingen.
Jerry Stiller war der heimliche Star. Ja.
Was mache die Kit Kat hier? Auch verboten!
Ich will Pizza!
Da passt auch Eckhard Dux in der deutschen Fassung.
Ja, großartig. Ja, so wunderbar.
Ja auch Kevin James hat ja mit seiner Nachfolgeserie Kevin Can Wait. Das ist ja unerträglich.
Lustig.
Kevin Can Wait, sag ich mal so, ich habe mir die Serie komplett angeguckt, die 2 Staffeln. Staffel 1 fand ich gut, weil das war was anderes. Das war nicht King of Queens, das war was völlig anderes.
Doch, es war basically King of Queens.
Ja,
nur ein bisschen.
Aber es war ein anderer Humor. Es war nicht so doof. Und dann hat er den Fehler gemacht, die Hauptdarstellerin aus der Serie zu schreiben, weil er dachte, er holt einfach Lea Remini zurück und die Leute wollen das so. Nein,
das war ja eine richtig miese Aktion. Ja. Die haben ja die ganze Staffel ist ja so quotentisch vor sich hingedümpelt, außer die letzten beiden Episoden, in denen Lea Remini dabei war. Die war dann auf einmal, weil sie es war und weil die zusammen dann in der zu sehen waren, ist in die Quoten da umgegangen. Dann haben sie einfach die Hauptdarstellerin rausgeschrieben, haben sie durch Lea Remini ersetzt.
Aber es hat auch nicht
funktioniert.
So ein zerquetschtes Schlauchboot sah sie da auch.
Ja, die sieht ganz furchtbar aus mittlerweile.
Also, ja, gut. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Er hätte es bei der Urbesetzung belassen sollen, dann wäre die Serie zumindest mittelmäßig gewesen.
Ja.
Dann wäre es eine Sitcom gewesen, die man sich irgendwann mal anguckt und man hätte gesagt, ist
gut. Ja, aber ich habe die erste Staffel auch komplett geguckt und ich fand's auch, das kann man mal für 1-2 Folgen so nebenher laufen lassen, aber wirklich witzig fand ich es jetzt nicht. Also da hat man auch kein Mensch was verpasst. Ist auch dann zu Recht einfach abgesetzt worden.
Ja, vor allen Dingen ist auch diese 2. Staffel ist von diesem Familienleben umgeschwenkt auf die Ich bin jetzt Detektiv.
Ja.
Weil
sie gemerkt haben, dass es nicht funktioniert und sie haben versucht, da irgendwie Kurskorrektur zu machen.
Aber das hat ja noch weniger funktioniert.
Ja, es war noch schlechter.
Und er hat jetzt wieder eine Sitcom angekündigt.
Oh Gott.
Ja, stimmt. Er hat schon wieder eine angekündigt.
Das Problem
hat er aus seinen Fehlern gelernt.
Das Problem bei Kevin James ist aber auch, ich mag ihn total gerne und ich finde ihn in King of Queens eigentlich ziemlich großartig, wenn er nicht zu albern wird. Aber der ist halt auch nur so in dieser einen Rolle, die er über Jahre hinweg gespielt hat.
Ja, das wird ein Problem werden in den nächsten
Jahren. Weil er ja, ich weiß noch, wie wir damals alle im Hitch der D-Doktor gerannt sind. Weil mit Will Smith, weil das war der erste Film, in dem Kevin James eine prominente Rolle hatte. Das war noch zu King of Queens Zeiten. Und wir sind damals alle wegen Kevin, wir haben gesagt, oh Kevin, wir waren alle waren King of Queens Fans und wir sind damals wegen ihm alle in Hitch the Dead Doctor reingegangen. Wir haben uns kaputt gelacht, weil er quasi denselben Charakter gespielt hat.
Und er war das Lustige an dem Film.
Ja, und er war ja wirklich lustig. Und dann kam aber auch die ganze Rotze wie Kaufhauskopf und was er noch so alles gemacht hat.
Also er hat mir sehr gut gefallen in Chuck und Larry, muss ich sagen. Ja, da fand ich ihn gut. Lustig.
Ja, Chuck und Larry war noch eine so der etwas besseren Adam Sandler Komödien.
Nee, aber da fand ich auch speziell Kevin James in seiner Rolle als Familienvater gut.
Das hat er gut gemacht.
Mir gefallen. Er hat was anderes gespielt. Er hat nicht Duck gespielt in dem Film.
Aber dann kam Kaufhaus Cop und das war auch Schrott.
Aber wir sind jetzt durch mit dem Thema.
Jetzt freut er sich schon wieder. Was hat er vorbereitet?
Ja, oh Gott.
So wild ist es nicht.
Bitte was Verträgliches.
Oh ja. haltet euch fest.
Oh mein Gott.
Oh.
Full Moon Entertainment.
Oh. Oha. Du meinst jetzt aktuell wegen Corona-Zombies oder?
Generell. Aber über Corona-Zombies sollten wir vielleicht auch mal sprechen.
Bei dem Thema kann ich ja jetzt direkt eigentlich rausgehen, eine Qualm gehen, weil ich weiß, ich habe mal einen Puppet Master Film gesehen oder so, aber.
Hast du denn gesehen, was er jetzt gezaubert hat? Er hat ja tatsächlich Corona-Zombies. Und
da habe ich den Trailer gesehen und da wusste ich schon, woher der Wind weht. Und da habe ich mir gleich so ein Müll braucht kein Mensch. Also wer für so einen Scheiß Geld ausgibt, ist selber schuld.
Ja, aber es ist ja auch ein Gipfel der Dreistigkeit, oder? Weil 90% des Films sind Hölle der lebenden Toten mit neuer Synchro.
Ja,
aber ich bin ehrlich, der sieht spaßig aus.
Ja, ich guck mir das auch an.
Ja.
Also das Ding ist, ich bin ja nun also mit Full Moon aufgewachsen, quasi unfreiwillig.
Das war Videotheken-Ramschware damals.
Das war wirklich Ramsch.
Ja, natürlich ist das Ramsch, was Charles Band also über weite Strecken gemacht hat. Am Anfang hat er noch ein paar gar nicht mal so schlechte, aber klar, natürlich sind die Puppet Master Filme, je weiter sie liefen, wobei der dritte ganz spaßig ist.
Ja, die ersten, ich habe vom Puppet Master, den ersten habe ich auf jeden Fall gesehen. Und dann nochmal eine von den ersten Fortsetzungen. Und das war's aber auch, glaube ich. Aber die Puppet Master Sachen, die kann man gucken. Also ich weiß jetzt nicht, wie Teil 10 ist, keine Ahnung, aber. Aber das ist okay.
Ja, aber das Ding ist, Puppet Master, der erste ist ein relativer langweilig. Ich musste den, weil ich bei Kartoffelkino eine Folge mit Peter Vogel gemacht habe und er sagte, den müssen wir besprechen, der ist so toll. Und dann saßen so Holger Kreimeier und ich da und nach dem Gucken und er so. Nein, der ist nicht so toll. Der ist eigentlich ziemlich öde. Aber der dritte Teil, in dem die Puppen nämlich in der Nazi-Zeit Nazis killen, der ist ziemlich spaßig. Den kann ich doch sehr ans Herz legen. Also tatsächlich ist der dritte Teil der beste Puppet Master. Danach ging es steil bergab und die wurden nachher auch mit Stock-Footage vollgeballert. Aber Charles Band hat ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Filme hat er produziert allein. Ich guck gerade mal, 307 Produced Credits hat er bei der IMDb.
Oh Gott.
Gut, aber man muss ja sagen, Full Moon ist ja nicht nur Full Moon. Da gab's erstmal gab's ja Full Moon Productions, dann Full Moon Entertainment, dann gab's Full Moon Studios, dann jetzt ist es, glaube ich, Full Moon Pictures mittlerweile.
Ja, mittlerweile sind sie ja auch bei Amazon gelandet, ne?
Ja, jetzt sind sie Full Moon Features, genau, wir sind schon wieder ein, da gab's noch Moonbeam Entertainment, dann gab's noch Torchlight Entertainment, da sind ganz viele Sachen über Full Moon gekommen, Monster Island Entertainment, Film Monsters, Alchemy Entertainment, da war ja, also, das ist eigentlich wie Canon Pictures, nur in einem anderen Segment.
Ja, also gegen Full Moon war Canon Pictures aber auch State of the Art, also.
Also vom Output tun die sich nichts. Also da ist.
Wobei ja Charles Band ein paar gute Filme produziert hat, aber sowas wie Underground Werewolf zum Beispiel fällt, glaube ich.
Ja.
Fiel, glaube ich, nicht unter Full Moon, oder? Ich will mir jetzt gar nicht.
Also was ich zum Beispiel gut fand, hier Pit and the Pendulum von 91, den fand ich ganz gut. Mhm. Subspecies hat mir ganz gut gefallen.
Ja. Nee, Underground Werewolf ganz kurz, das war Empire Pictures, was ja auch im Grunde so ein Full Moon Ableger war.
Ich hatte auch in Erinnerung, der kam von Full Moon, oder?
Nee,
weiß ich nicht.
Nee, der kam nicht von Full Moon.
Also, so. Ja. Ja, aber es gab halt, also,
man kann das ja ausweiten auf Charles Band generell.
Also ich hoffe ja, dass wir irgendwann eine Full Moon Komplettbox irgendwie mit 100 Scheiben drin kriegen.
Gott!
Oh Gott.
Ne? Also, aber ich meine, es gab gute Filme. Lurking 4 fand ich super.
Francis, der erste.
Der erste, ja, Teil 2, 3, 4, 5 und weiß ich nicht, wie viele es da gab, dann nicht
tatsächlich
mehr.
Tatsächlich ist Francis ein guter, also ein guter B-Film, Christopher.
Mhm.
Mit,
okay.
Ja, den kann man wirklich so ja, Held aus so einem Weltraumkopf, der die Trancers jagt. Das sind ganz böse.
Ich bezweifle nicht, dass da nicht die ein oder andere Schlockperle irgendwie drin ist, aber meine Lebenszeit ist zu kurz, um mich durch so viel Müllhalde zu wühlen.
Das Interessante an Trancers ist, dass neben Tim Thomason im ersten Teil und auch kurz im zweiten Teil noch eine junge und noch nicht bekannte Helen Hunt die weibliche Hauptrolle spielt.
Yep.
Und da hast du schon gemerkt, die ist gut. Die ist eigentlich zu gut für das, was ich hier sehe, aber die ist gut.
Ja gut, aber es haben ja so einige angefangen in solchen Filmen, wo man gedacht hat, die gehören da nicht rein. Ne?
Ja.
Also, ich meine, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, war es, nee, Leprechaun war nicht Full Moon, ne?
Nee, Leprechaun.
Ja, aber Leprechaun, aber der hätte auch da reingepasst.
Aber da hatten wir Jennifer Aniston.
Ja, da haben wir Jennifer Aniston, stimmt.
Die damals noch niedlicher war als heute, finde ich.
Boah, aber ey, Leprechaun ist ja von vorne bis hinten scheiße.
Aber hat mit Full Moon halt nichts zu tun.
Nee. Ja, aber Leprechaun würde ganz gut da reinpassen. Also von der Qualitätsgüte her.
Okay, ja. Nee, aber es gab ja auch so, ich sag mal, alles, es gab ja auch nach 2000 tatsächlich noch ein paar Filme von Full Moon, die mir gut gefallen haben.
Ja.
Zum Beispiel Gingerbread Man fand ich witzig.
Ja, mit Gary Busey als Killer, der in einem Pfefferkuchenmann.
Ja, aber das Geilste fand ich dann Gingerbread Man 2. Der war scheiße, der kam 2008.
Mhm.
Aber der Titel, Passion of the Crust, fand ich super. oder auch Evil Bong. Evil Bong fand ich lustig.
Evil Bong ist ja mittlerweile auch schon bei, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Teilen.
Ja, aber der erste war echt witzig, fand ich. Ja,
die Idee ist natürlich toll, dass die Leute, die aus der Evil Bong rauchen, dann plötzlich in der Hölle landen quasi. Also er hat nachher mit ganz wenig Geld irre Ideen gehabt. Also das Richtige.
Aber was war denn für euch immer der Reiz, das so weiter zu verfolgen? Weil wenn man euch reden hört, dann lässt das den Eindruck erwecken, dass ihr schon kontinuierlich euch den Output von dem reingezogen habt.
Ja, natürlich. Natürlich.
Vergessen, dass wir, also ne, meine Videothekenzeit fing, also meine Videothekenzeit, wo ich selbst in die Videothek gegangen bin, die fing 1989 an, als ich mit 14 Jahren zwei Clubausweise meiner Eltern bekommen habe, wo die Videotheken das wussten, dass ich erst 14 bin und gesagt haben, ja, lass ihn leihen. Hauptsache Kohle kommt rein.
No.
Und da habe ich dann, also in der Horror-Ecke war ich Dauergast und dann ist man eben mal für so einen Videoabend mit Freunden über so einen Trancers gestolpert oder auch über so einen Dolmen oder
ihr Castle Freak hat man auch irgendwann dann mal geholt.
Die Subspecies-Filme zum Beispiel. Ja auch darunter.
Also ich war so, ich war so 14. Das war 1997, 98 rum. Da bin ich so alleine in die Videothek mit 14.
Ja, ich auch.
Und da stand eine Menge Full Moon Zeug rum, damals noch, so Ende der 90er, da war Full Moon in den Videotheken, da hattest du ganze Regalreihen nur mit Full Moon Scheiße.
VPS hat eine ganze Reihe Full Moon rausgebracht, exklusiv, und das auch beworben als Full Moon.
Und ganz ehrlich, der erste Full Moon, ich glaube Castle Freak war sogar mein erster, den ich gesehen habe.
Das war ja einer der letzten wirklich produzierten Full Moon Entertainment-Filme.
Ja. Nee, stimmt nicht, der erste war Shrunken Heads. Der war auch Full Moon.
Ja, das war auch noch Full Moon Entertainment, genau.
Ja, das war der, wo aus den drei Jungs Schrumpfköpfe gemacht werden, die sich an so einer Gang rächen. War recht witzig, war billig, aber geil. Und so habe ich ganz früh meine Liebe zu B-Movies entdeckt. Ja. Und da war halt Full Moon, das hast du mitgenommen, wenn das auf dem Cover stand. Weil du wusstest, es wird scheiße.
Chris, hast du nie irgend so einen Horror-Schlock geguckt?
Oh ja, doch, aber Ich mag ja auch B-Movies, also keine Frage. Aber bei so Sachen denke ich mir, gerade bei Horror ist so, ich habe zwar auch so Horror-B-Movies gesehen, aber bei Horror ist immer so eine Sache, da bin ich schnell gelangweilt, wenn es mir nicht gefällt. Ich bin lieber jemand, der guckt dann lieber schlockige Actionfilme oder so, da habe ich mehr Spaß dran.
Tatsächlich, Ja, Dolmen ist ja schlockige Action quasi. Der Space Cop, der auf die Erde kommt und hier eigentlich so groß ist wie die He-Man-Figur.
Ja.
Von Albert Pyun gedreht mit grottigen Effekten, aber irgendwie, aber irgendwie kurzweilig. Ging natürlich nachher auch Dolmen, hat nachher gegen die Demonic Toys gekämpft und so. Das ist dann schon ziemlicher Rotz. Aber es sind immer wieder ein paar dazwischen gewesen. Also Castle Freak war ja relativ populär zum Beispiel. Obwohl er auch.
Stuart Gordon, ja. Stuart Gordons Castle Freak. Ja,
wobei der gar nicht mehr so gut war. Also Stuart
Gordon. Nee, der hatte, der meiste Film bestand aus langen Kamerafahrten durch dieses Schloss und der war rotzlangweilig.
Stuart Gordon hat auch nur Reanimator gemacht, den man heutzutage als Klassiker bezeichnen kann. Ja? Was?
Stuart Gordon hat schon ein paar mehr gute Sachen gemacht.
Was denn noch?
Fortress, bitte.
Ja, komm. Das lief
sogar im Kino, weil ich
und Fortress macht immer noch Spaß.
Ja, aber nicht, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, in der deutschen Fassung.
Da fehlt ja der halbe Film.
Da waren wir so entsetzt.
Da fehlte, glaube ich, sogar das komplette Ende, ne, ja, bei das, der alten ja, deutschen
das
Fassung.
Das Ende fehlte sowieso, aber der ganze Film war ja um jede Gewaltszene geschnitten und wir saßen im Kino und waren höchst erbost.
Ja, und der hat ja nur 4 oder 5 gute Gewaltszenen, der Film. Also,
ja. Aber es kam ja, Ende der 90er wandelte sich ja Full Moon Entertainment in Full Moon Pictures.
Ja.
Und da waren ein paar, da gingen sie dann mehr so in die Tittenrichtung. Das hat mir sehr gefallen. Also so ein Kram wie Alien Abduction und Killer Eye und
Kill. Kann sich noch jemand an Witch House von David DeCoteau erinnern?
Ich gerade sagen, Witch House.
Der ist super. Ja? Der ist super.
Der hat aber auch dann nachher noch Fortsetzungen gekriegt. Die waren nachher nicht mehr so super.
Ja, aber der wirkte wie so ein Film aus den 80ern, wie so Rotz Videoware aus den 80ern. Der kam aber Ende der 90er, kurz vor der Jahrtausendwende.
Ja. Und dann ging es ja nachher mit Full Moon Features. Sind sie ja jetzt noch quasi bei Amazon drehen sie ja gerade die Deadly 10, 10 Sequels zu ihren Klassikern.
Und das also kriegen wir Gingerbread Man kriegen wir dann kriegen wir Puppet Master.
Wir kriegen ein Sequel und da freue ich mich ganz besonders drauf zu Sorority Babes in the Slime Ball Bowl-O-Rama. Die ich nicht erklären kann, abgöttische Liebe.
Der ist einfach so scheiße, dass er geil ist.
Herr Feldmann, Sie mussten den Film doch auch gucken.
Was?
Du musstest.
Hat er ich schon hab wieder, nicht zugehört.
Hat er schon wieder verdrängt, weißt du?
Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama.
Ja, den gucke ich mir irgendwann wirklich an.
Aber den haben wir doch mal besprochen.
Wir?
Ja, wir.
Und da warst du.
Seid ihr euch da sicher?
Ja.
Ist, glaube ich, aber nicht.
Dann haben wir das mit dir besprochen.
Oder war das, als wir mit Linnea Quigley gesprochen haben?
Wir
haben
auch drüber gesprochen, ja. Wir haben ja mit Linnea Quigley gesprochen. Und also Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama, bei dem ich ja Ewigkeiten schon, ich weiß, dass Kalkofe den sich angeguckt hat. Und der meinte letztes Jahr zu mir, Mensch, der kommt nächstes Jahr bei Schläferz. Und ich so, ja, super. In der Frühlingsstaffel und da kommt er jetzt aber nicht. Da bin ich gerade so ein bisschen.
Ja, aber dafür haben wir Troll 2 bekommen.
Ja, und ganz viel alle Italo-Schlumpf.
Ja, wir haben Troll 2 bekommen. Super.
Ja, Troll 2 war schön.
Ja.
Aber der bekommt ja ein Sequel von Amazon gesponsert und ich bin total heiß drauf, weil Beast You, der dämliche deutsche Titel, ist ein großartig doofer Horrorfilm, in dem Teenies einbrechen müssen in eine Bowlinghalle und dann müssen sie eine Trophäe klauen und dabei befreien sie den Imp, eine blaue Gummipuppe, die unbeweglich ist und in der deutschen Fassung eine geile Synchronstimme gekriegt hat allerdings, während sie im Original gruselig sein soll, was sie partout natürlich nicht ist, hat sie im Deutschen so eine Hallo, ihr habt Impi wieder geweckt und habt ihr ein paar Wünsche und das ist so geil. Und kann man sich angucken. Der hat insgesamt in Deutschland sowieso eine geile Synchro, weil wir haben Oliver Rohrbeck, wir haben Andreas Fröhlich da drin, absolut geil, so ein 70-minütiger Horrorschlunz, den sie nachts in einer Bowlinghalle gedreht haben, nach Ladenschluss.
Ja, kann man ja mal machen. Ja. Und, Full Moon ist entweder liebt man Full Moon oder man hasst es. Da gibt es eigentlich nichts dazwischen. Ja, weil das ist ja, die haben ein eigenes Film. Das ist so wie, magst du Kennenfilme oder magst du keine Kennenfilme? Ja,
ne? Ja, gut, Full Moon ist dann schon eine Spur böser. Also
ja gut, das Einzige, was noch weiter drunter ist Troma.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber ich liebe auch Troma, also von daher ist Full Moon für mich eine klare Sache.
Ja,
also,
ja, sicher, ich mag auch Troma, also das, aber Troma wirklich sehr dosiert, also gerade sowas Neues ist alles eher so.
Ja, da kann man eher nur die Klassiker gucken, ja, ja. Das stimmt schon. Ja, so klar, Sergeant Kabuki-Man und so, das geht ja, noch.
Aber Toxic Avenger und so ist klar, das sind natürlich Klassiker, aber nein, also Full Moon, ja. Ich muss dann doch, auch wenn ganz viele Langweiler sich da eingeschlichen haben, sowas wie Head of the Family, den musste ich mir ja neulich angucken. Das ist schon ziemlich langweilig. Das muss man mal, also dafür.
Ne? Das ja, gut. Aber ich meine, bei dem Output, den die haben, 2-3 Filme pro Jahr, was ja im Moment immer noch so ist.
Ja.
Da hast du dann einen, der gut ist und der Rest sind so mittelmäßige Sachen oder Stinker halt. Aber bei dem Output ist es egal.
Ja, also das, ja. Die machen irgendwo Spaß, auch wenn die alle ziemlich billig und relativ behäbig auch sind und eben nicht so viel Titten haben wie ein Troma-Film, sind ja immer sehr, sehr gemäßigt bei den ganzen Sachen, auch bei Blut. Aber irgendwie ist das, also sind das für mich auch Jugenderinnerungen natürlich.
Ja, also ich glaub, ja, natürlich, die hat man sich auch aufgrund der Cover oft mitgenommen, weil die Cover waren immer recht reißerisch bei Full Moon Sachen. Die
sind ja immer entstanden, bevor der Film überhaupt auch nur irgendwie ein Drehbuch hatte.
Ja, ja, und ich sag mal so Sachen wie Puppet Master habe ich mir damals aus der Videothek mitgenommen, weil Puppen, cool, ja, weil cool, killen. Ja, aber Chucky mochte ich schon damals nicht, seltsamerweise. Hat mir nie gefallen. Okay. Aber Puppet Master war so das billige Äquivalent zur Chucky-Reihe. Ja. Nur geiler, weil du da halt diesen mit dem Bohrer auf dem Kopf hattest, dann hattest du die Hitler-Puppen, du hattest so total schräge Sachen da drin. Und die waren auch viel fieser als Chucky.
Feldmann, hören Sie mich?
Ja.
Bad Channels von 1992. Oh. Das ist so ein
Bad Channels, das ist eine ja, Science-Fiction ja.
Verarsche mit Aliens, die eine Radiostation einnehmen und junge Frauen entführen, die sie dann irgendwie auf ihre Planeten schaffen müssen. Der ist sehr, sehr unterhaltsam. Der ist auch nicht ganz so günstig wie das, was jetzt gedreht wird. Der ist von diesem Ted Nicolaou, der ja auch...
Der in seiner Karriere auch Highlights gedreht hat, ja.
Ja, der hat ja immerhin die Subspecies-Filme gemacht und da sind zumindest die ersten ziemlich gut von.
Ich glaube, der hat tatsächlich auch hauptsächlich für Full Moon gedreht, ne?
Ja, ja, der war ein Dauerbeschäftigter. Der hat hier Puppet Master vs. Demonic Toys gemacht. Subspecies ja. 1, 2, 3, 4... Weiß nicht,
sagen wir mal so, aber für Full Moon Verhältnisse, ich habe gerade die Liste vor mir, war er nicht unbedingt an den Kultfilmen von Full Moon im größten Maße beteiligt. Er hat Subspecies, okay. Er hat Bad Channels, er hat Puppet Master auch mal was gemacht. Aber er hat aber einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ist auch viel Scheiß bei dem, was er gedreht hat.
Ja, sicherlich. Lurking 4 habe ich noch ganz unterhaltsam in Erinnerung.
Ja, der war super.
Von Full Moon.
Der war klar. Combs. Der müsste der mit Jeffrey Combs genau, gewesen Jeffrey sein, Combs ja.
Und Ashley Lawrence aus den Hellraiser-Filmen.
Das weiß ich jetzt gerade so aus dem FF nicht mehr. Ist schon.
Das wäre doch was für dich, Christopher.
Eher weniger.
Echt? Jeffrey Combs interessiert dich nicht?
Ja, Reanimator finde ich natürlich gut. Also sogar alle drei Teile, aber. Ist jetzt auch nicht der Schauspieler, wegen dem ich mir einen Film angucke.
So. Also man kann dich, also mit Full Moon können wir dich quasi so gar
nicht... Ja, wir haben aber auch Vincent Schiavelli in dem Film.
Ja, wir haben vor allem Ashley Lawrence in dem Film.
Ja, aber da sind schon Schauspieler drin, wo man sagt, oh...
Ja, und der Film
geht... Kann man sich angucken, ja.
Der Film geht 76 Minuten.
Also du kannst mich ja wirklich mit so Schlons durchaus... begeistern, aber Ultra Billo Horror Scheiß, da habe ich mich schon immer schämen getan.
Okay.
Weil ich finde dann so richtig beschissene Horrorfilme, die finde ich sehr sehr schnell langweilig.
Okay.
Und oftmals schalte ich dann auch ab. Also ich suche mir immer so ein paar Sachen raus, die ich mir gerne mal angucken würde. Da ist auch, ich weiß, ist es ein Full Moon Titel, Creepozoids oder so?
Creepozoids ist, glaube ich, kein Full Moon. Müsste ich lügen,
der ist. Oh, Moment, ich guck mal eben nach, ich bin mir da auch nicht sicher.
Nee, Creepozoids ist kein Full Moon. Das ist was Schönes mit Linear Quigley, ich mag den sehr
gerne. Ja, weiß ich.
Ja? Den Film
Den, Ja, da habe ich was von gelesen, den habe ich auf meine Watchlist geschrieben und den würde ich mir in irgendwann in der Zukunft gerne mal ansehen.
Aber Creepazoids könnte ein Full Moon sein, weil das ist immerhin David Dacoteau-Film.
Ja, es ist aus dem weiteren Umfeld.
Nennen wir es ja
so. Aber es ist kein reiner Full Moon. Aber der ist sehr unterhaltsam. Das ist ja so ein.
Und das Problem bei so Sachen ist, die mich sehr wenig interessieren, da meine Watchlist immer so voll ist. Ich gucke dann eher Filme, die ich wirklich gucken will oder die mich interessieren, anstatt dass ich meine Lebenszeit dann damit verschwende. Das ist das Problem. Ich kann mich da sehr schwer aufraffen, mir jetzt irgendwas anzugucken, worauf ich eigentlich weiß, eigentlich habe ich da auch keinen Bock drauf.
Ja, aber
das ist das Ding.
Es gibt schon ein paar.
Ich habe halt nicht diesen Videothekenvorlauf, den ihr habt, weil ihr schon über 40 Jahre. Ja, ich wollte es nicht so ausdrücken, aber ja, lasst mal so stehen. Ihr habt den ganzen Schwachsinn schon geguckt in Videotheken, als er neu war. Ich muss das quasi alles aufholen.
Ja, also ich sag mal, ja, aber da hast du recht. Der Unterschied ist zum Beispiel, ich kann mich an diesen Billigeffektchen in einem Full Moon erfreuen. Bei einem Marvel-Gedröse mit CGI-Gewitter schlafe ich ein. Weißt du?
Ja, schon klar.
Das ist ja so der Unterschied. So.
Das holt mich auch nicht mehr in deinem Ofen vor, aber.
Ja, Marvel hat mich mittlerweile auch verlassen, muss ich gestehen. Na? Aber nein, also es ist halt Billigkram. Wahrscheinlich muss man wirklich damals damit aufgewachsen sein. Aber du hast Glück. Hörst du das?
Ach, Gott sei Dank.
Es war jetzt, mein Alarm ist jetzt leise, aber wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich alle drei Themen durch. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und zwar zu dem, was ich zuletzt gesehen oder gehört habe. Victor, was war das Letzte? Das Allerletzte, was du gesehen oder gehört hast?
Der letzte Film, den ich gesehen habe?
Ja.
Lass mich nicht lügen.
Oder Hörspiel, das du gehört hast, was auch immer.
Lass mich eine Sekunde überlegen, ist 2 oder 3 Tage her. Ich habe zuletzt komplett gesehen Lady Frankenstein, der neulich im Dreisat, glaube ich, lief.
Oh, der ist den habe ich todöde in Erinnerung.
Was ist das?
Das ist genau das Richtige für dich. Das ist so ein 70er-Jahre-Erotik-Horror-Schlons.
Ja.
Mit ganz schlechten Make-ups, Splatter-Effektchen und ganz viel Titten.
Spielt er immer mit, den man kennt?
Ich guck gerade mal in den Cast. Nein. Also,
okay.
Doch, Herbert Fuchs spielt mit.
Aber, ja, aber, okay.
Ja, als Grabräuber. Nein, also das ist der letzte, den ich gesehen habe. Der lief, glaube ich, auf Dreisat lief der. Ich glaube, Dreisat war auch vor 2 Jahren der erste Sender, der das HD-Remaster ausgestrahlt hat.
Ja.
Und da hatte ich ihn verpasst. Und weil mir die DVD zu teuer ist, weil ich glaube, die gibt's derzeit nur im Mediabook,
ja,
habe ich mir den im Fernsehen aufgenommen. Das HD-Master ist trotz HD unter aller Sau, muss man sagen. Okay.
Warum ballert man sowas als Mediabook raus?
Weil das ein Film ist, der für Leute, die auf italienischen Schlons der frühen 70er stehen, ist der ein Fest.
Ja.
Ist das so? Okay, dann.
Ja. Also, das ist, kannst du vergleichen mit den Produktionen von zum Beispiel Jess Franco. So
sagen.
In die Kerbe haut das Ding, nur dass die Franco-Filme noch ein Tick unprofessioneller aussahen.
Ja, Jess Franco ist so ein Ding, aber Jess Franco ist halt auch niemand, für den ich Geld für Mediabook bezahlen würde. Never ever.
Ja, gut, also ja. Ja.
Aber das war das. Wie war er denn?
Also ich mag ja so eine Filme.
Ja.
Es ist wirklich ein bedeutungsloser Monster werden geschaffen. Lady Frankenstein, haha, Lady Frankenstein bumst, bringt um, Monster bringt um, Monster wird getötet, neues Monster kommt, es wird gebumst, umgebracht und dann brennt's Labor. Das ist der ganze Film.
Oh, ich glaube, ich muss ihn doch nochmal gucken.
Ja, also ich kann dir den gerne schicken. Ich habe den als HD-TV-Aufzeichnung.
Ich glaube, der ist sowieso noch in der Mediathek drin.
Ja, das kann sein.
Dann gucke ich mir da an.
Ja, also das ist einfach nur ein Trash-Filmchen aus Italien mit schlechten Effekten. Es ist weder Horror, es ist weder Erotik, es ist was dazwischen, aber ich hatte sehr viel Spaß damit, weil ich gucke ja auch so einen Schrott.
Ja, gerne. Ich weiß, ja, ich ja auch.
Ja.
Ja, wir gucken alle gerne mal Schrott.
Das ist aber, was war denn das Letzte, was du gesehen hast?
Boah, das ist schwierig, weil ich habe fast die ganze letzte Woche kaum was geguckt.
Ja, aber irgendwas wirst du gesehen haben.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich lieber reden möchte. Ich habe nur geguckt, spurlos verschwunden, Thriller, niederländisch-französische Koproduktion.
Kenn ich.
Nochmal anlässlich der Neuauflage auf Blu-ray nochmal geguckt, den ich sehr, sehr großartig finde. Weiß ich, kennt Victor den?
Nee, leider nicht.
Ist von 88. Und zwar geht darum, junges Pärchen fährt zusammen in den Urlaub mit den Fahrrädern nach Frankreich rüber. Sie halten an der Raststätte und sie geht Getränke holen und verschwindet spurlos, taucht nie wieder auf. Und er wartet quasi die ganze Zeit auf sie und stellt irgendwann fest, sie kommt gar nicht mehr und ja, und wird sie auch nie wieder sehen. So viel kann man ja schon verraten. Und der Film beschäftigt sich dann damit, zum einen mit ihm, der auch Jahre danach immer noch krampfhaft versucht, sie zu finden oder zumindest rauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und parallel dazu beschäftigt man sich mit dem Mann, der für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Der als Familienvater plant, die schlimmste Tat zu begehen, die sich ein Mensch vorstellen könnte. Weil er so ein Soziopath ist und dann laufen diese beiden Handlungsstränge so irgendwann ineinander. Und das ist ein sehr, sehr toller Film.
Ja,
mit einem sehr spannend.
Ja.
Ist auch in gewisser Weise ein Slowburner, also der lässt sich auch Zeit, nimmt sich Zeit für die Figuren, entzieht sich auch so ein bisschen diesen gängigen Thriller-Mustern.
Ja.
Aber der funktioniert wunderbar bis zum Ende, ist toll gespielt, finde auch so schön, fast schon dokumentarisch inszeniert und hat dann auch so eine fiese Pointe am Ende.
Ja, und es gibt ein US-Remake namens Spurlos,
das hat
der gleiche Regisseur inszeniert.
Und prominent besetzt, muss man ja mal sagen.
Eigentlich geil besetzt, weil den Typen, der seine Freundin sucht, das ist Kiefer Sutherland, der Soziopath, das ist Jeff Bridges. Das Mädchen, das verschwindet, ist die junge Sandra Bullock. Ist eigentlich die gleiche Handlung. Ist geil gemacht, hat aber ein Extended Ende. Und das macht es ein bisschen kaputt.
Das macht es total kaputt. Also, weil da geht der ganze Impact des Films irgendwie flöten.
Ja.
Weil das Original hat ein Ende, das ist so ein klassisches Ende, bei dem, was dir so richtig schön die Magengrube hat, wo du auch noch worüber du auch noch nachdenkst.
Ja.
Und hier das Hollywood-Remake, ja, das ist dem Regisseur ist dasselbe widerfahren wie so manch anderen europäischen Regisseuren, die irgendwie einen coolen Genre-Hit hatten und dann irgendwie einen Sack Geld vor die Tür gestellt bekommen haben, damit sie in Hollywood nochmal ein Remake ihres eigenen Films drehen. Wo dann die Produzenten sagen, ja, ist geil, aber mach mal bitte weniger böse, mehr für Mainstream.
Ja, das kennen wir ja, das Phänomen.
Aber das Original ist großartig.
Ja, und Victor kam jetzt übrigens letzte Woche von Studio-Kanal auf Blu-ray raus, neu remastered und ist sehr, sehr zu empfehlen.
Glaube ich.
Ja, dann muss ich mir den mal anschauen, kenne ich wirklich nicht. Also, aber weder das Original noch das Remake, ja, ich kenne keinen von beiden.
Das Original, vergesst das Remake, das brauchst du nicht.
Ja. Schade, weil das Remake, wie gesagt, eine geile Besetzung hat. Aber ich habe mir was ausgesucht, ich habe nichts geguckt. Ich habe was gespielt. Und ich habe es auch auf der Medienhurenseite ja auch schon angekündigt.
Ja.
Habe ich mir von Ravensburger Der weiße Hai geholt.
Ach Gott.
Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen.
Das sah aber cool aus.
Das ist unglaublich geil. Tatsächlich 45 Jahre nachdem Der weiße Hai ins Kino kam, gibt es jetzt ein Spiel. Es gab zu meiner Kindheit ein weißer Hai-Spiel. Das war ein großer Plastikhai. Da hatte man Angeln und musste aus dem Hai Dinge rausangeln. Und zwar, das waren also Anker und Schuhe und irgendwas, das musste man rausangeln und irgendwann klappt der Mund zu, wenn man gerade drin ist, hat man verloren. Das neue Spiel, was jetzt 45 Jahre später rauskam, ist ein großartiges Gesellschaftsspiel, das man am besten mit 4 Personen spielt. Einer spielt nämlich
immer den Hai
und die anderen Spieler, man kann es also von 2, 3 oder 4 Personen spielen, wenn es dann mehr sind, also wenn es weniger sind, müssen die anderen das aufteilen. Also einer spielt den Hai und die anderen spielen Brody, Hooper und Quint.
Mhm.
Das Ganze ist wirklich toll gemacht mit Holzfiguren, nicht mit Plastikscheiß und so. Jede Runde, also das Spielbrett hat 2 Seiten. Die erste Seite ist Amity. Das ist dann so ein bisschen wie Scotland Yard. Einer spielt den Hai und muss Schwimmer fressen. Die werden jede Runde mit einer Ereigniskarte gezogen. Da wird dann gezeigt, wo an welchen Stränden Schwimmer platziert werden und wie viele. Und die anderen drei sind halt, müssen jetzt versuchen, entweder den Hai zu stoppen. Also Ziel des Spiels ist es, entweder der Hai frisst 9 Schwimmer, dann ist die Runde um. Oder er wird vorher gefunden. Das heißt, Quint fährt mit seiner Orca am Wasser rum, kann also nur die Wasserfelder betreten und muss Fässer einsammeln und muss die Fässer rauswerfen. Und wenn der Hai dort ist, wo die Fässer sind, dann findet man ihn. Also wenn er 2 Fässer hat, hat der Hai verloren, dann ist die Runde zu Ende. Brody rennt nur an Land auf der Insel rum, kann auch einen Strand sperren. Du hast also auch wirklich dieses Strandgeschlossen-Schild, was genauso aussieht wie im Film, das kannst du dann einsetzen. Kann eben auch Fässer an die Docks bringen, die dann Quint einsammeln kann. Und Hooper kann auch rumfahren, kann mit seinem Unterwassersuchgerät nach dem Hai suchen, kann Quint mit Fässern beliefern. Also man muss schon zusammenspielen. Und das ist recht spaßig. Und wenn man das dann geschafft hat, wenn die Runde durch ist, dann wechselt man auf die Orca.
Relativ spaßig.
Das heißt, man dreht die Scheibe um, da ist dann das Wasser und da ist dann die Orca, die besteht aus 8 verschiedenen Feldern. Und also Brody, Hooper und Quint sind an Bord und die müssen dann schätzen, wo der Hai angreift. Das heißt, als Hai muss man sich entscheiden, man hat 3 Möglichkeiten pro Runde, da werden auch Karten gezogen, wo man das Boot angreift. Er muss sich dann für eine entscheiden und die anderen müssen entscheiden, wo sie versuchen, den Hai anzugreifen. So, der Hai hat 18 Schadenspunkte und die Figuren haben jeweils 6. Und wenn man dann den Hai an der richtigen Stelle angreift, dann kann man ihm Schäden verursachen. Und der Hai kann wiederum versuchen, wenn er das richtige Würfelglück hat, Teile des Bootes zu zerstören. Und wenn dort die Spieler stehen, fallen sie ins Wasser. Und wenn sie im Wasser sind, dann kann er versuchen, sie zu fressen.
Okay.
Die haben sich nah an die Filmvorlage gehalten.
Das klingt jetzt aber nach wesentlich mehr, als ich von sowas erwartet hätte.
Das ist total geil. Das ist total liebevoll gemacht. Auf den Karten sind Bilder aus dem Film. Du hast auch die Waffen sind aus dem Film. Du hast den Baseballschläger, kannst du nehmen, der an Bord ist. Du hast natürlich auch, du hast das Gewehr und all so ein Kram. Und das macht unglaublich Spaß. Und das Böse ist, ich habe Brody gefressen. Das war meine Frau. Aber Quint hat mich im Netz erlegt, das war meine Tochter, und sie würfelt den letzten Würfelzug und sieht, dass sie mich erlegt hat, guckt mich an und sagt nur, fahr zur Hölle, du Schwein.
Okay, das ist gut.
Da sitzt ein 10-jähriges Mädchen gegen mir und sagt das, und alle brechen in schallenden Gelächter aus. Nein, es ist ein ganz tolles Spiel, ich kann das absolut nur empfehlen, das ist total liebevoll gemacht, es macht unglaublich Spaß, es ist ein Spiel, das dauert eine Stunde. Und das kann man ziemlich genau abschätzen, es dauert eine Stunde. Also es sind 5
Minuten. Aber immerhin.
Plus minus 5 Minuten. Also es ist kein Spiel, wo du sagst, ich spiele es jetzt und wer weiß, nach 2 Stunden sitze ich immer noch dran. Du hast eine absehbare Zeit und die macht unglaublich Spaß und das ist unglaublich toll gemacht. Und wer den Film mag, dem kann ich dieses Spiel absolut nur ans Herz legen.
Cool. Ja, dann solltest du vielleicht eine Rezension dazu schreiben.
Ja, das freut sich bestimmt. Das werde ich auch noch machen.
Vielleicht werden wir dann in Zukunft auch noch von Ravensburger beliefern.
Nein, also ich hatte überlegt, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Also vielleicht mache ich auch ein Video, ich weiß es noch nicht. Mal schauen.
Ja.
Na? Ja. Ja, Mensch, dann sind wir am Ende unserer Sendung.
Ja.
Na? Das lief ja flüssig durch, sag ich mal so.
Hust, hust. Ja, mega.
Ja.
Aber ich kann noch mal das gerne wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin so froh, dass ich mit dem Schnitt nichts mehr zu tun habe.
Wenn Christopher es ordentlich macht, der Zuhörer nicht weiß, ist, dass Christopher sehr oft aus der Leitung geflogen ist und wir dort dann pausieren mussten. Das wird noch ein
Falls man das im Endprodukt dann irgendwie merken sollte, bitte ich schon mal hier um Entschuldigung. Falls das.
Ja, er hat das Internet aufgebraucht auf Pornhub, weil er da sein Grab hat.
Ja, ich habe mein Kontingent erschöpft.
Ja, das kommt davon, wenn die einem 1,5 gratis Premium-Monate spendieren in Corona-Zeiten. Ja, ja.
Ja.
Tja, dann,
man wird schnell süchtig.
Ja. Danke, Victor, dass du heute dabei warst.
Oh ja, ich war gerne da.
Ja, vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Wir werden bestimmt nochmal wieder mit dir reden.
Ja, sicherlich, bestimmt. Wenn ihr keine besseren Gäste mehr kriegt, ich meine, irgendwann sind die ganzen Promis ja auch dann aufgebraucht.
Dann wirst du als Victor und Victoria auftreten.
Ja, genau. Ja. Dann mache ich das.
Alles klar. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
Ja.
Wiedersehen.
Jo, ciao.